Was wäre, wenn dieses Problem auf der Arbeit gelöst würde? Was wäre, wenn dieser Konflikt mit Tante Frieda oder wie sie oder er auch immer heißen mag, in Frieden geklärt werden könnte? Was wäre, wenn diese körperlichen Beschwerden endlich heilen würden? Was wäre, wenn diese blöde Abhängigkeit endlich überwunden werden könnte? Was wäre, wenn diese Schwere im Leben sich in eine neue Energie verwandeln würde? So viele unterschiedliche Dinge, die uns beschäftigen, die uns auf Trab halten in unserem Leben, können wie Riesen sein, die sich uns in den Weg stellen, die sich wie Hindernisse aufbauen. Ja, was wäre, wenn wir sie unter die Füße kriegen, abhaken können, Ruhe bekommen, frei werden? Kurz, was wäre, wenn wir sie besiegen könnten? Es ist ja schon angeklungen hier mit Riesen und dem Überwinden von Riesen. Wir sind seit einigen Wochen dabei, eine Predigtserie zu haben über das David-Prinzip, wo es darum geht, diese Hindernisse im Leben, die sich wie Riesen auftürmen, zu überwinden. Und ich fand das total klasse, was ihr erzählt habt, wo ihr Schritte gegangen seid, diese Riesen in eurem Leben zu überwinden und anzupacken. Und ich glaube, wir sind noch der ein oder andere mehr hier im Raum, der in den letzten Wochen zurückblicken kann und sagen kann, ja, da bin ich auch einen Schritt gegangen. Manchmal ist es ja nur ein nächster Schritt und noch gar nicht so dieses, ja, jetzt habe ich den Riesen wirklich komplett besiegt, sondern ich bin einen Schritt weitergekommen. Und ich spüre das, ich merke das, ich bin da auf einem guten Weg. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von uns hier im Raum sich wünschen, diese Konflikte, Krisen, Herausforderungen im eigenen Leben zu überwinden. Wie schön wäre es doch, eine Patentlösung dafür zu haben. Und man sagt, dieses Knöpfchen oder die Lösung und dann haben wir es geschafft. Stattdessen erlebe ich immer wieder bei mir selber, aber auch bei den Leuten um mich herum, dass es anstrengend ist, dass es mühsam ist, dass es Kraft kostet. Immer wieder sich aufzumachen, aufzurappeln und sagen, okay, ich pack's an. Und nicht in die Resignation runterzufallen. Und dann ist ja noch Jesus, der ja eigentlich in uns lebt. Vor 2000 Jahren ist er am Kreuz gestorben für uns, hat den Teufel besiegt und den ganzen Schlamassel, der da dran hängt. Ja, und wenn doch dieser Jesus in uns lebt, ja, heißt das dann nicht eigentlich, dass wir auch keine Riesen mehr haben sollten? Aber offensichtlich gibt es die Riesen noch. Und so sind wir herausgefordert und die Predigtserie basiert auf diesem Buch Giant Slayers von Leif Hedlund und er beschreibt zwei große Herausforderungen, die wir haben mit diesen Riesen. Einmal sind wir herausgefordert zu lernen, uns wieder neu in Gottes Gegenwart zu begeben. Lernen, in diese Nähe von Gott zu kommen. Und die zweite Herausforderung, die wir haben, ist zu lernen, unsere Waffen zu benutzen. In die Gegenwart Gottes zu kommen, heißt nicht, dass ich Gott mit meinen Anliegen das Ohr abquassel und dann Amen sage. Genauso wenig heißt es, dass ich 100.000 Gemeindeaktivitäten mitmache, weil das ja total fromm ist, sondern Gottes Gegenwart zu suchen und da reinzukommen, heißt, dass ich Gott in meinem Leben eine Landefläche gebe. Was meine ich damit? Für David war so eine Landefläche, als er mit der Harfe gespielt hat, Lieder komponiert hat und diese Lieder waren an Gott gerichtet. Wir lesen davon eine ganze Reihe in den Psalmen. Das war seine Landefläche für Gott, wo er gesagt hat, Gott, hier bin ich, tu was, greif du ein. Wie oft lesen wir in den Psalmen, dass David Gott diesen ganzen Sums hinwirft und sagt, ich packe es nicht. Ich werde so verfolgt, ich werde so angegriffen, aber du bist der Chef und dir werfe ich das hin und ich komme in deine Gegenwart und danke dafür, dass du mich versorgst. Diesen Spannungsbogen lesen wir in so vielen Psalmen. Für uns im Gottesdienst ist so eine Landefläche die Lobpreiszeit, die wir am Anfang haben. Darum ist es uns wichtig, dass wir nicht ein oder zwei Lieder singen, dann kommt was anderes, dann singen wir wieder ein Lied. Uns ist es wichtig, diese Gesamtzeit zu haben, um diese Landefläche zu bekommen. Und für jeden von uns kann es zu Hause was anderes bedeuten. Für den einen vielleicht ein Spaziergang, für den anderen ein Gespräch, für jemand anders, dass er einfach sich irgendwo hinsetzt und sagt, Gott, hier bin ich. Weil das ist es. Gott, hier bin ich. Nicht das, was ich tue oder meine Anliegen stehen im Vordergrund, sondern dass ich einfach da bin, bei Gott, mit Gott. Und Gott, ich bin jetzt ganz hier. Das, was an meinem Job ist, meine Aufgaben, meine Beziehungen, das lasse ich jetzt erstmal los für diese Zeit mit dir. Die Zeit gehört dir. Und das sind so kostbare Zeiten. Nicht immer ist ein besonderes Erlebnis dabei, aber vor einigen Jahren hatte ich ein besonderes Erlebnis. Ich hatte damals mit einem Freund zusammen einen Hauskreis gehabt und wir haben uns regelmäßig vorher getroffen. Also für diejenigen, denen Hauskreis kein Begriff ist, das ist eine Kleingruppe, die sich in der Woche trifft, um über Gott und die Bibel auszutauschen. Und wir haben uns im Vorfeld getroffen, meistens so eine halbe Stunde, Stunde vorher, um zu beten. Wir haben auch ein bisschen Lobpreis gemacht. Und in einer von diesen Zeiten war das so, wir waren total angespannt wegen unserer Zeit mit dem Studium und so. Und wir haben es Gott hingelegt. Und auf einmal kam wie so eine intensive, heilige Atmosphäre, die sich so in den Raum reingelegt hat. Ich krieg's gar nicht richtig in Worte gefasst, aber wir hatten uns nachher ausgetauscht und festgestellt, dass wir genau das Gleiche empfunden haben, nämlich bloß nicht bewegen, um es nicht kaputt zu machen. Das war so eine Kostbarkeit da, so eine Nähe von Gott, die da erlebbar war. Er hat gar nichts gesagt. Das war einfach nur diese Nähe, diese Atmosphäre von ihm da. Solche Zeiten können auch anders aussehen, aber ähnlich intensiv. Und wir haben ja seit Jahren, dass vor allem Birgit das anbietet, zu stillen Tagen mitzukommen, Exerzitien zu machen oder diese Seminare, Leben aus der Quelle. Und ich glaube, wegen diesen oder ähnlichen intensiven Zeiten fahren so einige von uns mit dahin. Manchmal hilft es einfach wegzufahren, rauszukommen aus dem Alltagstrott, eben für diese Zeit, um zu sagen, Gott, hier bin ich und diese Zeit will ich haben als Landefläche für dich. Manchmal ist es auch einfach Zeit, diese Landeflächen im Alltag freizuschaufeln, dass wir uns Zeit nehmen, bewusst Zeit nehmen dafür. Und diese Verbindung zu Gott, die dadurch entsteht, brauchen wir auch für den zweiten Punkt, für die zweite Herausforderung, nämlich, dass wir lernen, unsere Waffen zu gebrauchen. Also um zu wissen, wann und wie wir welche Waffen einsetzen sollen. In der Geschichte von David und Goliath geht es ja um die Steinschleuder von David. Und heute sind es unsere Begabungen, mit denen wir ganz natürlich schon den Herausforderungen und Konflikten begegnen können. Und zum anderen sind es aber auch unsere geistlichen Waffen. Und das möchte ich heute gerne vertiefen. Jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, ja, aber Waffen und Kämpfen, das klingt so nach Krieg und Gewalt. Dabei glauben wir doch eigentlich an einen liebenden Gott. Ja, tun wir. Aber trotzdem gibt es in der geistlichen Welt Auseinandersetzungen und die sind genauso real. Da lesen wir in Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und dann im Johannes-Evangelium, Kapitel 10, der Dieb, also der Teufel, kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten. Ich, also Jesus, aber bringe Leben und dies im Überfluss. Weil der Teufel so ist, wie er ist, möchte er uns maximal vom Leben und von der Nähe Gottes abhalten. Der setzt alles daran, dass du nicht schaffst, mit Gott zu connecten und mit ihm in Verbindung zu treten. Und das klappt auch recht gut, wenn uns der Riese egal ist. Also, ach ja, dann ist es halt so im Leben. Wir akzeptieren das einfach mal. Oder wenn wir uns zumindest überfordert fühlen, diesen Riesen anzugehen. Ah, ich schaffe das eh nicht. Nee, das brauche ich jetzt gar nicht anzufangen. Und dieses überfordert fühlen, das sehen wir auch damals beim Volk Israel. in der Situation mit Goliath. Alle hatten Angst vor diesem Riesen. Der war, ich weiß nicht wie viel Kopf größer als die Israeliten. Und das Angebot, was im Raum stand, war immer, wir müssen jetzt nicht Armee gegen Armee kämpfen, sondern lasst uns Mann gegen Mann. Und dieser Zweikampf entscheidet, wer gewinnt. Und liebes Volk Israel, ihr sucht euren besten Kämpfer, wir haben unseren hier schon stehen. Also tut was. Es war damals üblich, um auch zu vermeiden, dass jetzt so Riesenschlachten stattfinden mit so viel Blutvergießen. Goliath war ein riesengroßer Schwertkämpfer und hat Saul herausgefordert, den besten Krieger zu stellen, dass die gegeneinander kämpfen. Ja, den besten was? Der Schwertkämpfer wäre naheliegend, oder? Schwertkämpfer gegen Schwertkämpfer. Aber da hatte niemand aus Israel eine Chance, die waren ja alle viel kleiner. Und selbst Saul, der ja einen Kopf größer war als die anderen, der war immer noch ein Hanswurst gegen den Goliath. Und auch bei uns im Leben scheinen die Riesen oft vorzuschreiben, mit welchen Waffen wir gegen diese Riesen kämpfen sollen. So wie Goliath herausgefordert hat, hey, stellt einen Schwertkämpfer mir gegenüber. So sind auch bei uns die Riesen. Da ist zum Beispiel der Kommentar vom Chef neulich, der so abweisend war. Und wir reagieren mit der inneren Haltung, blöder Chef. Oder jemand behandelt uns unfreundlich. Oder bei uns kommt zumindest eine Aussage total komisch an. Und schwupps denken wir, ah, der andere ist immer so und wir ziehen uns beleidigt zurück. Wir hören vielleicht auch in den Nachrichten von dem Hass in den Kriegsgebieten. Und wie schnell reagieren wir damit, dass wir Menschen, die eine andere Kultur haben als wir, einfach ablehnen? Kennen sie nicht, tun es trotzdem. Und so weiter und so fort. Immer nach dem Motto, Gleiches mit Gleichem. Und dabei ist doch das Andersmachen oft eine Lösung. Damals bei Goliath war David die Überraschung. Er war zu klein, zu jung, hat keine Rüstung gehabt, kein Schwert. Aber er war 100% Gottes Antwort auf die Situation. Und dieses Andersmachen, das zeigt auch schon die erste von drei geistlichen Waffen, die ich heute Morgen ansprechen möchte. Nämlich Böses mit Gutem überwinden. Wenn Gott in unserem Leben Regie führen darf, entwickeln wir Eigenschaften, von denen die Bibel spricht, dass es Früchte sind, die vom Geist gewirkt sind. Da lesen wir im Galaterbrief, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und mit solchen Sachen, ja, da können wir doch der Ablehnung und dem Hass mit Liebe begegnen. Auf Streit reagieren wir mit Frieden, auf Chaos mit Selbstbeherrschung und so weiter. So wie es auch im Römerbrief dann heißt, wo Paulus schreibt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Die zweite geistliche Waffe ist unscheinbarer, aber sehr effektiv, nämlich eine geistliche Sicht bekommen. Wie wir auf dieses Hindernis oder diesen Riesen in unserem Leben schauen, bestimmt, was wir sehen. Und was wir sehen, bestimmt unsere Antwort. Also wie wir in unserem Leben auf den Riesen schauen, bestimmt, was wir sehen. Was wir sehen, bestimmt unsere Antwort. Als David Goliath gesehen hat, angeschaut hat, hat er nicht den unbezwiegbaren Riesen gesehen wie die anderen aus Israel. Er hatte einen anderen Blick darauf. Er hat diesen Krieger gesehen, wie er Gott lästert und gesehen, dass Gott größer und stärker ist als dieser Hühne von Mann. Er hat Gottes Sicht eingenommen. Und weil David mit Gott in Verbindung war, konnte er hinter das äußere Erscheinungsbild von Goliath schauen. Das war der Trick, wenn man es so sehen will. Aber diese geistliche Sicht, die David hatte, wo er gesehen hat, hey, der Riese ist eigentlich kein Riese, sondern besiegbar, diese geistliche Sicht lässt Riesen schrumpfen. Der Autor von diesem Buch, Leif Hetland, schreibt, wir müssen das Unsichtbare sehen, um das Unmögliche tun zu können. Wir müssen das Unsichtbare sehen, um das Unmögliche tun zu können. Welchen Riesen möchtest du heute gerne schrumpfen lassen? Welche Sicht hat Gott auf diesen Riesen? Als drittes jetzt die stärkste und kraftvollste geistliche Waffe, die wir haben. Das Wort Gottes. In Epheser 6 schreibt Paulus über die geistliche Waffenrüstung. Und er beschreibt viel Rüstung, aber nur eine Waffe. Und deswegen lese ich auch nur den letzten Vers von diesem Abschnitt vor. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. In Hebräer, das ist ein anderer Brief von Paulus, lesen wir, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist, Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Zunächst mal ist das Wort Gottes die Bibel. Unumstößliche Richtschnur und Maßstab. Daran glauben wir, dass es einfach das Fundament ist, was unserem Leben Standhaftigkeit gibt. Und in der Bibel lesen wir, dass auch Jesus als Mensch gewordenes Wort Gottes bezeichnet wird. Also in der Person von Jesus sehen wir genauso Gottes Wort. Und wir erleben, dass Gott zu uns redet. Das Reden von damals von den Menschen ist in der Bibel aufgeschrieben. Das Reden heute erleben wir. Was hat Gott schon zu mir gesprochen? Persönlich, aber auch vor allem durch die Bibel. Es hat Kraft, wenn wir Gottes Geschichte und seine Absichten mit den Menschen kennenlernen, die in der Bibel beschrieben sind. Und je mehr wir damit vertraut sind, umso mehr erkennen wir auch, was Gott heute vorhat. Es ist interessant, ich kenne kein anderes Buch, was diese Kraft hat. Wenn wir es lesen, ich meine, die Bibel ist von dem Zeitfenster, was sie beschreibt, mindestens 2000 Jahre alt, auch wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt in der Zusammenfassung zusammengestellt worden ist. Aber die Texte sind mindestens 2000 Jahre alt. Und trotzdem heute so aktuell wie kein anderes Buch. Finde ich faszinierend. Und da ist diese Kraft dahinter. Wenn wir diese Verheißung von Gott an uns Menschen kennenlernen, annehmen lernen, erfahren, wer wir in Gottes Augen sind. Und in dem Zusammenhang beschäftigt mich der Psalm 119, aus dem ich gerne einen Abschnitt vorlesen möchte. Da schreibt David, also der gleiche David, der die Steinschleuder da gegen Goliath eingesetzt hat, wie lieb habe ich doch dein Gesetz. Den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, alt gewordene Menschen, denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Von jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, um dein Wort zu befolgen. Von deinen Rechtsbestimmungen weiche ich nicht ab, denn du selbst hast mich darin unterwiesen. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden. Ja, sie sind süßer noch als Honig. Aus deinen Ordnungen gewinne ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Weg der Lüge und der Falschheit. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich hingehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und halte mich daran. Die Rechtsordnung, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt, will ich treu beachten. Ich bin vom Leid sehr gebeugt, Herr. Schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Nimm meine Dankgebete als Opfer an, Herr, und lehre mich, deine Rechtsbestimmungen zu befolgen. Ständig ist mein Leben in Gefahr, doch dein Gesetz vergesse ich nie. Gottlose Menschen stellen mir Fallen, von deinen Ordnungen irre ich trotzdem nicht ab. Wie lieb habe ich dein Gesetz. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg, wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Mag ich es auch, mich mit Gottes Wort so zu beschäftigen wie David? Naja, Philipp, du musst eingestehen, zu Davids Zeit war die Bibel ein bisschen kürzer und dünner. Ja, aber das Wort Gottes ist die mächtigste Waffe im Universum, die wir haben. Schon ganz vorne in der Bibel lesen wir, Gott sprach und es wurde. Auf Gottes Wort hin sind Dinge in Existenz gekommen. Gott redet und es hat Kraft, es hat Auswirkungen. Mich fasziniert das total. Allein dieser Vers, Gott sprach und es wurde. Vor ein paar Jahren habe ich einen Vortrag gehört von dem Professor Leisenberg, der Physiker ist und sich sehr stark mit diesem Thema Glaube und Wissenschaft auseinandersetzt. Und man muss dazu sagen, in der Physik ist es üblich, um die Natur zu beschreiben, Modelle aufzustellen. Das sind hochkomplizierte Rechenmodelle. Müssen wir nicht näher darauf eingehen. Das aktuelle Modell, was im Moment die Erde beschreibt in der Physik, ist die Quantentheorie. Eine Sammlung von verschiedenen Formeln. Und dabei wird angenommen, dass Materie, also im Wesentlichen das, was wir sehen und anfassen können, aus Teilchen besteht. Moleküle bestehen aus Atomen, Atome aus Elektronen, Protonen, Neutronen, die wiederum aus kleineren Teilchen, die wiederum aus kleineren Teilchen bestehen und so weiter. Aber das geht nicht beliebig klein, sondern die allerkleinsten Teilchen unserer Materie bestehen aus Information. Quasi ist die Essenz von dem, was wir anfassen können, was wir sehen können, Information. Als ich das gehört habe, musste ich direkt an Gott denken. Der spricht und Dinge kommen in Existenz. Etwas ist sichtbar von diesem Schöpfer, der alle Kraft hat im Universum, alle Macht, alle Möglichkeiten. Wenn Gott spricht, passiert es. Punkt. Da ist kein Fragezeichen hinter, da ist ein Ausrufezeichen hinter. In dem Vortrag, den ich da gehört habe, von dem Herrn Leisenberg, ging es dann weiter. Und er beschrieb dann diese Information, aus der Materie im kleinsten Kern besteht quasi, die ist im Austausch mit einer Informationsquelle außerhalb von unserem Universum. Und dann dachte ich auch wieder, wow, das spiegelt doch auch Gott wieder. Dieser Gott, der alles in der Hand hält, der allgegenwärtig ist, dem nichts entgeht, der alle Möglichkeiten und Macht hat, Dinge anzupacken und zu verändern. Gottes Wort ist der Ursprung von allem, was existiert, aber auch das, was alles in der Hand hält und an seinem Platz hält. Diese Kraft, Dinge in Existenz zu bringen, ist auch heute noch im Wort Gottes. In der Bibel und in den Zusagen, die Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Das hat die Kraft, in Existenz zu kommen. Mich packt es immer wieder mit Ehrfurcht, wenn ich mir das vergegenwärtige, diese Power, die einfach in dem Wort Gottes drin steckt. Und gleichzeitig beschämt es mich oft auf der anderen Seite, wie wenig ich an verschiedenen Stellen dem Wort Gottes Beachtung gebe in meinem Leben. Wo ich denke so, ja, Philipp, auf der einen Seite glaubst du das, bist total überzeugt davon, dass das unglaublich kraftvoll ist. Warum liest du nicht mehr Bibel? Warum nimmst du es nicht ein Stückchen ernster in deinem Leben, an der einen oder an der anderen Stelle? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, es ist ein Licht auf meinem Weg. Danach will ich mich ausstrecken. Das ist der Punkt, den ich für heute für mich aus meiner eigenen Predigt mitnehme. Wie kann jetzt Gottes Wort eine Waffe sein für uns? Ich finde es schade, dass zu Jesu Zeiten die Star Wars-Filme noch nicht raus waren. Einfach, weil es die Möglichkeit damals nicht gab, das Wort als Laserschwert zu vergleichen. Ich will es nicht generell machen, bitte versteht mich nicht falsch, sondern nur für ein Beispiel. Wenn ich mir vorstelle, das Wort Gottes ist ein Schwert. Das hat dieses Bild von Kämpfen, von irgendwie besiegen, von jemandem anders eine runterhauen. Aber stellen wir uns mal vor, das wäre ein Laserschwert und es hätte ein Knöpfchen, wo es an- und ausgeht. Und dieses Knöpfchen finde ich total wichtig und faszinierend, weil ich selbst entscheide, ob ich dieses Schwert des Wortes Gottes nutze oder liegen lasse. Und die Entscheidung, ob ich das liegen lasse oder nutze, hängt von einer einzigen Frage ab, die ich beantworten muss. Und das ist dieses Knöpfchen, diese An- und Ausschalter. Die Antwort auf diese eine wichtige Frage entscheidet, ob ich es nutze oder nicht. Und die entscheidende Frage lautet: Hat Gott wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Die Frage, durch die die Sünde, also die Trennung von Gott in die Welt gekommen ist, ist die gleiche Frage, die entscheidet, ob ich das Wort Gottes als Waffe einsetze in meinem Leben gegen die Riesen oder nicht. Adam und Eva haben es nicht hinbekommen, zu sagen, Gott aber hat gesagt. Jesus schon. Als Jesus vom Teufel versucht worden ist in der Wüste, hat er jedes Mal gesagt, es steht geschrieben. Mit anderen Worten, Gott hat gesagt. Gottes Wort hat Kraft und Macht. In Jesaja 55, Vers 11 steht, dass sein Wort nicht ohne Wirkung bleibt, sondern ausführt, wozu es ausgesandt wird. Es hat Auswirkungen. Wir dürfen unseren Riesen mit Gottes Wort entgegentreten. Ja, Gott hat gesagt. Ja, es steht geschrieben. Welche Verheißung möchtest du heute Morgen deinen Riesen entgegensetzen? Wo du vielleicht von Gott angesprochen wirst, selber einen Stand einzunehmen, zu sagen, ja, es steht aber in der Bibel. Ja, Gott hat mir das schon mal zugesagt. Egal, was dieser Riese mir einflüstern möchte. Der Weg, dahin zu kommen, ist relativ simpel. Es gibt ein Buch. Es gibt die digitale Variante. Lesen müssen wir selber. Manchmal heißt es dranbleiben, treu sein, aushalten. Wie viel bin ich bereit, die Bibel zu lesen, auch wenn sich nicht direkt was verändert? Wenn ich einfach nur die Bibel lese, um mich damit zu beschäftigen. Gott, was sind deine Absichten mit mir? Was denkst du über mich? Was denkst du über die Welt? Wie viel bin ich da bereit? Es hat die Power, deine Riesen zu besiegen. Für mich ist es weniger eine Frage, wo ich beschäftigt bin oft und denke so, ach ja, jetzt noch Bibel lesen, nee, irgendwie habe ich keine Zeit. Ich möchte lieber die Füße hochlegen oder dann ist der Besuch noch und dann habe ich die Aufgabe noch, muss mich darum noch kümmern und im Endeffekt geht es dann manchmal häufiger unter. Und das ist für mich weniger eine Frage, ob ich es mir gerade leisten kann, zeitlich die Bibel zu lesen, sondern mehr eine Frage, kann ich es mir leisten, sie nicht zu lesen? Weil letztendlich an mich die Frage auch ist, aus welcher Kraft möchte ich denn leben? Aus meiner eigenen oder aus der, die in dem Wort Gottes steht, die Dinge in Existenz führen kann? Vielleicht geht es dem einen oder anderen ähnlich wie mir. So diese Herausforderung bei Riesen oder auch beim Bibellesen, dass du merkst vielleicht, ja, ich möchte eigentlich auch gerne mehr machen. Ich habe eine ähnliche Überzeugung und merke, in meinem Leben sollte das sichtbarer werden. Und vielleicht kennst du dann auch solche Sätze wie, ah, das ist zu viel anderes, das ich noch erledigen muss. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Da muss ich mich einfach abfinden. Ach, das ist irgendwie untergegangen. Schon probiert, aber hat nicht funktioniert. Wie sähe unser Leben aus, wenn wir unsere Riesen besiegen könnten? Ein paar von unseren geistlichen Waffen habe ich uns vorgestellt. Böses mit Gutem überwinden, Gottes Sicht einnehmen und als drittes Gottes Wort als Schwert nutzen, seine Verheißung dem Riesen entgegenzustellen. Wie sieht es bei dir und bei mir aus? Lass uns doch einen Moment innehalten und überlegen, ja, welcher eine Riese beschäftigt mich gerade? Ist es der Punkt, dass ich vielleicht Gutes dem Bösen entgegenstelle? Brauche ich eine Sicht von Gott wieder neu, wie er darüber denkt? Oder kommt mir eine Verheißung, die ich dem entgegenstelle und sage, es steht aber geschrieben? Noch mit uns beten. Und wenn du merkst, du möchtest das auch zum Ausdruck bringen heute, dass du eine Entscheidung treffen möchtest. Ja, ich möchte Gottes Sicht bekommen und empfangen. Ja, ich möchte dieses Gute mit Bösem überwinden, dafür gesegnet werden. Und ja, ich möchte mich aufmachen, wieder mehr die Bibel zu lesen. Steh doch auf und ich möchte mit uns beten. Jesus, danke dafür, dass du uns nicht einfach so hilflos unseren Herausforderungen auslieferst. Danke dafür, dass du uns auch ja, geistliche Waffen mit an die Hand gegeben hast, durch die wir dagegen eintreten können. Und du siehst, wo jeder Einzelne heute Morgen von uns steht, was uns beschäftigt, was uns im Weg steht an Hindernissen, an Riesen, die sich auftürmen wollen. Und ich bitte dich dafür, dass in den Situationen, wo wir Bösem das Gute entgegenstellen sollen, dass du uns den Mut gibst, deine Werte zu vertreten, das Gute in unser Umfeld reinzubringen. Und wenn dich das betrifft, ich segne dich im Namen Jesu damit, dass du die Kraft hast und den Mut bekommst, in diesen Situationen das Gute reinzusprechen, das Gute reinzubringen und damit das Böse zu überwinden. Und Gott, ich bitte dich auch dafür, dass du uns immer wieder eine Perspektive schenkst, die von dir geprägt ist. Dass unsere Riesen, dass wir die mit deinem Blick sehen können. Und danke dafür, dass du so oft diese Riesen schrumpfen lässt, weil wir deine Sicht bekommen. Und das bitte ich dich konkret heute Morgen für diejenigen, die einfach vor diesem Riesenberg an Riesen stehen und sich überfordert fühlen. Schenk du deine Sicht darüber. Und Jesus, hilf uns auch immer wieder, dein Wort einzusetzen. Du hast versprochen, es steht geschrieben, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Schenk uns den Mut und die Weisheit, immer wieder Verheißungen, die du uns schon zugesprochen hast, wieder neu anzunehmen und auszusprechen über unserem Leben. Und damit den Riesen entgegenzutreten. Schenk uns einen neuen Hunger auch nach deinem Wort. Jesus, dass uns diese Leidenschaften, dieser Hunger ins Bibellesen führt. Dass es nicht ein Krampf ist, nicht eine Pflichtarbeit, die wir irgendwie leisten müssen, weil darum geht es nicht. Sondern dass wir dein Herz in der Bibel entdecken. Und Jesus, da wo wir in unserem Leben vor einem Durchbruch stehen, wo wir von dir in was Neues hineingeführt werden. Das ist oft so angefochten und ich bitte dich dafür, dass du uns Durchhaltevermögen schenkst. Schenk uns die Perspektive von dir. Und da, wo wir müde geworden sind, vielleicht ist es auch eine geistliche Müdigkeit, bitte ich dich um neue Kraft, um neue Energie von dir, Dinge wieder anzupacken. Segne du uns bitte und beweg dieses Thema weiter in der kommenden Woche. Amen.